Also eine populistische, autoritäre Partei an der Macht, also hat eine solche Partei eine Mehrheit im Parlament, ist natürlich fast alles möglich.
Die Beleidigungen, Schmährufe und sowas, wenn man da als Journalist seine Arbeit macht, das ist so ein gewisser Begleiter geblieben.
Willkommen zu einer neuen Folge von Thüringen 2024. Was wäre wenn? Einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung mit Haus 1 und dem Verfassungsblock. Ich bin Steffi Groth. Das hier ist die dritte Folge. Falls ihr die anderen beiden noch nicht gehört habt, dann fangt doch lieber mit denen an. Wir gucken uns auch heute wieder mögliche Szenarien im Falle einer autoritär-populistischen Regierungsübernahme in Thüringen an. Was würde das bedeuten für die Demokratie und für ihre Institutionen? In den ersten beiden Folgen haben wir uns angesehen, welche Bedingungen so einem Wahlsieg vorausgehen, wie man den Diskurs verschiebt und warum autoritär-populistische Narrative funktionieren. Und wir haben uns angesehen, welche Möglichkeiten eine Regierung hat, um zum Beispiel Einfluss auf das Landesverfassungsgericht zu nehmen. Heute schauen wir, welche Möglichkeiten eine Regierung hätte, um öffentliche Kritik nach und nach abzuschalten. Das betrifft sowohl die Opposition im Parlament als auch die Medien. Und es betrifft zivilgesellschaftliche Organisationen und auch den Bereich Bildung. Alles das besprechen wir wie immer mit Expertinnen und Experten aus diesen verschiedenen Bereichen und mit einer Kollegin des Thüringen-Projekts vom Verfassungsblock. Heute ist Marie Müller-Elmau bei mir im Studio. Marie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Thüringen-Projekt.
Hallo Steffi.
Marie, du studierst Philosophie und Rechtswissenschaften und bist seit einem Jahr beim Thüringen-Projekt dabei. Erzähl mal, welche Themen hast du, die dich da besonders beschäftigen?
Ich habe mich eigentlich mit fast allen Themen befasst, die eine kritische Öffentlichkeit ausmachen. Also unabhängiger Journalismus, aber natürlich auch eine freie Wissenschaft, Bildung, freie Kulturszene und nicht zuletzt eine aktive und resiliente Zivilgesellschaft.
Bevor wir tiefer ins heutige Thema einsteigen, erzähl doch nochmal, was wir eigentlich meinen. Wovon sprechen wir, wenn wir von einer autoritär-populistischen Regierung reden?
Mit autoritär-populistischer Regierung beschreiben wir letztendlich vor allem eine Regierung, die eine bestimmte Strategie anwendet. Eine autoritär-populistische Regierung hat das Ziel, ein autoritäres Regime zu errichten. Und um dahin zu kommen, das ist sozusagen der Kernpunkt, nutzt sie formal legalistische und demokratische Mittel und beruft sich dabei auf ein populistisches Narrativ. Das bedeutet, dass sie für sich behauptet, allein den Willen des Volkes zu repräsentieren und damit versucht, Kritik und andere Einstellungen abzuwerten und sich dagegen immun zu machen.
Okay, dann lass uns mal ins heutige Thema einsteigen. Wir starten mit einem kleinen Ausflug nach Sonneberg.
Die Wege sind schon weit und ohne Auto ist hier kein Durchkommen. Aber wie gesagt, man kann sich hier schon wohlfühlen.
Das ist Andreas Beer. Er ist Redaktionsleiter der Lokalredaktion der Tageszeitung Freies Wort in Sonneberg. Ganz genau, das Sonneberg, von dem alle reden, seitdem dort der erste Landrat der AfD gewählt wurde. Andreas Beer lebt gern in Sonneberg.
Also das ist das schönste Sonneberg, was es gibt in Deutschland. Das hat schon auch Lebensqualität, ist ein sehr kleiner Kreis, ist ein sehr grüner Kreis. Die Lebenswirklichkeit der Leute hat sich natürlich da hier durch den Borkenkäfereinschlag deutlich verändert. Also das Landschaftsbild, was man da hier über Jahrzehnte hatte, das ist innerhalb von, man kann sagen, 4-5 Jahren völlig im Wandel. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein sehr grüner Landkreis.
Vom Borkenkäfer abgesehen ist die Lebensqualität für Andreas Beer in Sonneberg also gut. Doch wie geht es ihm eigentlich als Vertreter der Presse? Andreas Beer erlebt nicht erst, seitdem die AfD mit Robert Sesselmann den Landrat stellt, dass die Menschen auf ihn als Journalisten anders reagieren.
Das ist schon 15, 16 ins Wanken gekommen, dass man auch als Journalist sich Anfeindungen angehört hat. 16 habe ich das mit der Lügenpresse, als wenn man eine Demo begleitet hat, zum ersten Mal wirklich öfter erlebt. Also die Beleidigungen, Schmährufe und sowas, wenn man da als Journalist seine Arbeit macht. Das ist so ein gewisser Begleiter geblieben, wenn man öffentlich auftritt und sich mit einem Leibchen am Rande einer Demo als Journalist zu erkennen gibt, zum Beispiel.
Das ist auch eine bekannte Strategie von autoritär-populistischen Akteuren, also die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten abwerten oder sogar zu behaupten, diese würden ständig lügen, oder Marie?
Ja, absolut. Das sehen wir eigentlich fast überall, wo autoritär-populistische Akteure an Macht gewinnen. Also ein sehr gutes Beispiel dafür ist natürlich auch Donald Trump, der während seiner Zeit als US-Präsident von 2017 bis 2021 regelmäßig von Fake News Media, also auf Deutsch von einer Lügenpresse, gesprochen hat.
Diese Erzählung von der sogenannten und vermeintlichen Lügenpresse, die hat trotzdem auch eine entsprechende Wirkung bei den AnhängerInnen, oder?
Ja, absolut. Also man sieht auch, dass die Aggression gegen JournalistInnen zunimmt, also auch körperlich gesehen. Es gibt eine Chronik von der Organisation ESRA, die auch dokumentiert, inwiefern eben Gewalt gegen JournalistInnen zunimmt, eben auch gerade in Thüringen, wo JournalistInnen von Neonazis oder anderen rechten, gewalttätigen Akteuren attackiert werden.
Ja, jetzt hast du schon erwähnt, das geht durchaus auch über verbale Angriffe hinaus, diese Feindlichkeit. Es gibt auch eine aktuelle Studie vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, die gezeigt hat, dass die tätlichen Angriffe auf JournalistInnen im Jahr 2023 noch einmal angestiegen sind. Und betroffen sind eben auch LokaljournalistInnen und Journalisten wie Andreas Bär. Marie, gibt es Mittel, JournalistInnen und damit letztendlich ja das Grundrecht auf Pressefreiheit, das so wichtig ist, auch aktiv zu schützen und diesen JournalistInnen Sicherheit zu bieten?
Naja, da ein Großteil der Fälle, die in dieser Studie erfasst wurden, am Rande von Demonstrationen vorgefallen sind, ist dann natürlich erstmal die Polizei gefragt. Aber da muss man sich natürlich bewusst sein, dass auch die sich unter einer autoritär-populistischen Regierung massiv verändern wird.
Über die Rolle der Polizei, also der Staatsgewalt unter einer autoritär-populistischen Regierung, sprechen wir übrigens noch einmal ausführlich in der 5. Folge dieses Podcasts. Jetzt aber zurück zu Andreas Bär. Diese Skepsis oder gar Feindseligkeit, die hat in seinen Augen zwei Ursachen.
Naja, das ist, die AfD macht nun nichts anderes, als unsere Glaubwürdigkeit stets und ständig zu hinterfragen. Das ist das wichtigste Gut, das wir haben. Und ob ihr das gelingt oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir machen ja jetzt mit Selman auch keinen anderen Job. Wir hinterfragen ja natürlich weiterhin oder ich hinterfrage natürlich weiterhin genauso die Entscheidung und gleiche sie ab mit dem, was mir so sonst noch an Informationen zuteil wird. Das hat sich ja nicht geändert. Aber was sich natürlich schon geändert hat, ist, dass wir als Zeitung uns zunehmend schwer tun und uns da neu zu erfinden. Ich finde, das muss man schon sagen, die Zeitung kostet ja mittlerweile sagenhafte 550 Euro im Jahr. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das sind dann da hier 4 und 5 Fernsehabos, die man sich da ziehen kann für diesen Preis. Also da in diesem Hochpreissegment bewegen wir uns. Das kann und will sich auch nicht mehr jeder leisten. Das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, warum wir an Reichweite verloren haben bei der gedruckten Zeitung.
Wieso ist das eigentlich so kostspielig geworden? Zum einen, weil die Papierpreise in den letzten Jahren massiv angestiegen sind und hinzu kommen auch höhere Kosten für Raummieten, Personal, für Reisen. Also wie in vielen Branchen ist es auch in den Zeitungsredaktionen einfach spürbar, dass die Preise ansteigen. Social-Media-Kanäle, YouTube-Channels, Telegram-Gruppen oder auch TikTok sind ja dagegen kostenlos. Und nicht nur jüngere Menschen verstehen daher oft nicht, warum sie für Informationen Geld bezahlen sollen. Das ist ein generelles Problem, auch nicht nur in Thüringen, oder Marie?
Ja, auf jeden Fall. Das melden fast alle großen Medienhäuser. Und es wird dann oft gesprochen vom sogenannten Zeitungssterben, das auch wirklich ein Problem ist. Also gerade im Lokaljournalismus, wo ja auch Andreas Bär tätig ist. Lokalredaktionen sind oft total prekär besetzt und werden von den Medienhäusern als erstes weggespart, was dann wiederum die Konsequenz hat, dass in vielen Gegenden nur noch überregionale Berichterstattung stattfindet. Und das ist ein großes Problem. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass autoritär-populistische Kräfte oft besonders da erstarken, wo es keinen Lokaljournalismus mehr gibt. Das zeigen zumindest Statistiken. Also ob das eine zufällige Korrelation ist oder ob es da wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt, das muss auch erforscht werden, aber es ist auf jeden Fall mal bemerkenswert. Und ja, das zeigt auch, dass Lokaljournalismus ganz besonders dringend gefördert werden müsste.
Jetzt hat Andreas Bär von Anfeindungen durch Bürgerinnen und Bürger berichtet, vor allem auf Demonstrationen. Eine autoritär-populistische Regierung würde ziemlich sicher auch versuchen, den Medien das Leben schwer zu machen. Das sehen wir zum Beispiel in Ungarn. Marie, was tut denn die Regierung unter Viktor Orbán, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken?
Ja, einiges. Also die Medien waren total im Visier von Viktor Orbán. Er hat Mittel gekürzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ein Gesetz erlassen, das es den Behörden erlaubt, Medien zu kontrollieren und zu bestrafen, das 2010 erlassen wurde. Auch da war es so, dass die Zweidrittelmehrheit, die die Regierung unter Orbán hatte, es möglich gemacht hat, so ein repressives Mediengesetz zu verabschieden. Und ja, nicht zuletzt wurden auch kritische Sender wie das oppositionelle Clubradio in Ungarn bei der Vergabe von Frequenzen benachteiligt.
Okay, so viel zu Ungarn. Und was könnte die Regierung in unserem Beispiel Thüringen tun, um öffentliche Kritik einzuschränken und zu erschweren?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass in Deutschland die Presse- und die Rundfunkfreiheit gelten, die in Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert werden. Und an dem Grundgesetz kann eine autoritär-populistische Landesregierung erstmal wenig ändern. Was aber zum Beispiel möglich wäre, ist, dass die Regierung auf Landesebene die Rundfunkstaatsverträge kündigt.
Okay, ein Rundfunkstaatsvertrag. Marie, was ist darin genau geregelt?
Rundfunk- und Medienstaatsverträge sind letztlich Abkommen, die mehrere Bundesländer miteinander abschließen. Das sind in der Regel die Regierungen, die das miteinander abschließen. Das Parlament muss bei diesem Abschluss beteiligt werden. Aber unterschreiben tun sozusagen die Regierungschefs und Chefinnen. Und diese Abkommen errichten Rundfunkanstalten, also zum Beispiel den MDR, der ja von 3 unterschiedlichen Bundesländern getragen wird. Das heißt, sie sind wie so die Grundlage für die jeweilige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt als Institution. Und gleichzeitig regeln sie ihre Finanzierung. Sie machen Vorgaben dazu, wer wie viel Werbezeit bekommt, wie Frequenzen verteilt werden und ja, letztendlich auch, wie Medienaufsicht funktioniert.
Und wenn so ein Rundfunkstaatsvertrag, also zum Beispiel mit dem MDR, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, jetzt einfach gekündigt wird, was würde dann passieren?
Das ist im Detail noch wahnsinnig schwer abzusehen. Die Folgen sind enorm vielfältig und komplex. Aber erstmal lässt sich grundsätzlich sagen, dass wenn es soweit kommt, dass ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin eben diese Staatsverträge kündigt, erstmal für den MDR gesprochen, dass dann dem MDR die Sendeberechtigung in Thüringen entzogen wird, rein rechtlich gesehen. Und das bedeutet erstmal noch nicht, dass der MDR gar nicht mehr existiert, weil er wird ja theoretisch noch von den anderen beiden Bundesländern getragen und kann deswegen auch als Institution weiterarbeiten und grundsätzlich auch seine Mitarbeitenden weiter beschäftigen. Aber dafür muss natürlich auch die Finanzierung ausreichen. Und die Finanzierung ist auch etwas, was total gefährdet wäre, wenn ein solcher Staatsvertrag gekündigt würde, weil plötzlich natürlich ein Bundesland weniger dazu beitragen kann und das weitreichende Konsequenzen haben kann. Und das gilt letztendlich genauso für ARD und ZDF.
Es wäre also ein Eingriff, der auch Folgen über Thüringen hinaus hätte.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, gerade weil diese Folgen in ihrem Detail noch schwer abzusehen sind und sich bisher alle Bundesländer, also wenn es mal im Raum stand, dass ein solcher Staatsvertrag gekündigt wurde, Bundesländer wieder zurückgezogen haben, eben weil die Unterhaltung von so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahnsinnig kostspielig und aufwendig ist, wissen wir nicht, wie es sich in der Realität dann ausspielen würde. Und um diese Unsicherheit und diese weitreichenden Folgen zu vermeiden, haben wir deswegen vorgeschlagen, dass der Landtag jedenfalls mal bei der Kündigung dieser Medienstaatsverträge beteiligt wird. Bisher ist es nämlich eben so, dass der Landtag nur daran beteiligt wird, diese Verträge zu schließen. Aber aussteigen kann sozusagen der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin vollkommen für sich alleine. Und genau, da schlagen wir eben vor, dass die Verfassung so geändert wird, dass der Landtag zustimmen muss, um mehr Transparenz und Öffentlichkeit und Kontrolle in diesem Prozess zu garantieren.
Sag mal, könnte eine autoritär-populistische Regierung eigentlich auch direkt in die Inhalte eingreifen? Also gibt es Gesetze oder könnte sie welche erlassen, wenn es sie nicht gibt, die regeln, was über den Rundfunk gesendet wird und was nicht?
Nein, direkt eingreifen könnte sie nicht. Wie gesagt, das Grundgesetz schützt die Rundfunk- und die Pressefreiheit und auch auf der thüringischen Landesverfassungsebene sind diese beiden Freiheiten garantiert. Und gerade die Rundfunkfreiheit schreibt eben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Prinzip der Staatsferne vor, was unter anderem bedeutet, dass der Staat sich bei der Programmgestaltung rauszuhalten hat. Und dieses Gebot wurde vom Verfassungsgericht über die letzten Jahrzehnte ziemlich genau ausbuchstabiert. Das heißt, da gilt eine sehr klare Rechtsprechung. Wenn man aber mal davon ausgeht, dass der MDR-Staatsvertrag tatsächlich gekündigt wird, dann wäre das Land Thüringen dazu verpflichtet, ein sogenanntes Funktionsäquivalent zum MDR zu errichten, also eine Art alternativen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und diese Errichtung würde dann über ein Gesetz funktionieren, das der Landtag verabschieden muss. Und theoretisch ist es erstmal denkbar, dass dieses Gesetz das Gebot der Staatsferne missachtet. Und das würde dann sehr wahrscheinlich gekippt werden vom Bundesverfassungsgericht. Aber bis es zu so einer Entscheidung kommt, kann es erstmal dauern. Und bis dahin können erstmal politische Tatsachen geschaffen werden. Und auch diese sozusagen temporale Dimension von Rechtsschutz und das Schaffen von Tatsachen ist ganz klassisch für die autoritär-populistische Strategie.
Okay, also eine zentrale Rolle kommt hier dem Landtag zu und auch welchen Gesetze dieser Landtag verabschiedet. Deshalb lass uns doch mal schauen, wie so ein Landtag eigentlich funktioniert. Wie arbeitet der? Und welches Amt, welche Gremien haben eigentlich besondere Schlüsselpositionen, die eine autoritär-populistische Regierung ausnutzen könnte?
Ein typischer Tag als Landtagspräsidentin ist meist mit mehreren öffentlichkeitswirksamen Terminen gespickt, aber eben auch einmal im Monat waren es die Plenarsitzungen, wo also die Präsidentin die Sitzungsleitung innehat.
Das ist Birgit Pommer und sie ist für die Linke im Thüringer Landtag und im Moment ist sie noch die Landtagspräsidentin. An der Stelle der Hinweis, wir nehmen das hier im Juli 2024 auf, in 2 Monaten ist die Wahl und dann werden die Karten neu gemischt.
Und der Landtag wird in der Regel also nach einer Konstituierung in das Recht gesetzt, also Verfassungsorgan zu sein. Dann ist natürlich das sozusagen das höchste Organ des Parlaments, ist die Parlamentssitzung, die bisher einmal im Monat stattgefunden hat, in der also Anträge, Initiativen, aber insbesondere Gesetze beschlossen werden. Und davor gesetzt sind natürlich Ausschusssitzungen in unterschiedlichen Fachbereichen, Landwirtschaft, Forsten, Wirtschaft, digitale Gesellschaft, und so weiter und so fort, in denen natürlich die Plenarsitzungen fachlich vorbereitet werden, in denen Gesetze vorbereitet werden, in denen möglicherweise Initiativen und Anträge vorbereitet werden. In den Ausschüssen wird entsprechend besprochen, wie mit den zu beratenden Unterlagen zu verfahren ist, ob zu Anhörungen eingeladen wird und die Menschen, die also damit unmittelbar zu tun haben, mit dem Gesetzesinhalt, die werden also angehört, mit denen wird gesprochen. Ja, und da vorgeschaltet sind Fraktionssitzungen und Fraktionsvorstandssitzungen. Ja, das ist so von oben nach unten quasi die Parlamentsarbeit beschrieben.
Und dann gibt es natürlich auch noch die Regierung und die Opposition.
Ja, die Regierung ist ja ebenfalls ein Verfassungsorgan, das ist die Exekutive, und die Legislative, das ist also das Parlament. Und innerhalb des Parlaments gibt es also regierungstragende Fraktionen oder eine. In der letzten Legislatur hatten wir 3. Und es gibt auf der anderen Seite die Opposition. Und die Opposition hat also die Aufgabe, in den Debatten und in konstruktiven Auseinandersetzungen am Ende natürlich in auch gemeinsamen Parlamenten, die innerhalb Debatten, die innerhalb des Parlaments stattfinden, auf möglicherweise andere Meinungen zu Gesetzesinitiativen, auf andere Vorstellungen, auf andere Lösungsmöglichkeiten zu verweisen. Das ist Aufgabe der Opposition.
Die Opposition ist, wenn man so will, die institutionalisierte Kritik am Handeln einer Regierung. Sie spielt also eine ganz wesentliche Rolle in einer Demokratie. Aber genau das, Kritik und andere Meinungen, andere Ansichten, wollen autoritär-populistische Kräfte ja gerne möglichst klein halten und delegitimieren. Wie sie das anstellen könnten, dazu hören wir nochmal Birgit Pommer.
Also es kann die Geschäftsordnung verändert werden, genauso wie in der Geschäftsordnung eben Wahlen mit bestimmten Voten also festgestellt sind. Also hat eine solche Partei eine Mehrheit im Parlament, ist natürlich fast alles möglich.
Auch die Geschäftsordnung des Landtags spielt also eine besondere Rolle bei der Arbeit des Parlaments.
Die Geschäftsordnung ist die Grundlage für die Arbeit des gesamten Parlaments. Die Geschäftsordnung regelt, wie das Parlament zusammenkommt. Die Geschäftsordnung regelt natürlich auch sämtliche Wahlen, also unabhängig von des Präsidenten und der Präsidentin, auch die Ausschussvorsitzenden, die also bestimmt werden, aber eben auch Wahlen wie von Verfassungsrichtern, wie vom Verfassungsgerichtshofpräsidenten, Rechnungshofpräsident und natürlich auch der Parlamentarischen Kontrollkommission, der G10-Kommission, die also geheimdienstliche Aufgaben hat. Ja, das regelt alles die Geschäftsordnung.
Marie, ihr habt ein Policy Paper verfasst, in dem ihr Handlungsempfehlungen gebt, wie sich die Demokratie gegen autoritär-populistische Akteure wehren kann. Und darin empfehlt ihr, dass schon bei der Wahl der Landtagspräsidentin aufgepasst werden muss. Wieso?
Die Landtagspräsidentin ist ein ziemlich unbekanntes Amt, aber eigentlich ein Amt, das eine totale Schlüsselposition im Landtag einnimmt. Neben den Funktionen, die Birgit Pommer schon angesprochen hat, ist die Landtagspräsidentin für die sogenannte Personalhoheit über die Verwaltung des Landtags verantwortlich. Das heißt, sie kann bestimmen, wer in der Verwaltung des Landtags arbeitet. Und das wird gerade in der Zukunft zu einem wichtigen Punkt werden, weil auf Thüringen in der ganzen Verwaltung eine große Pensionierungswelle zukommt. Zu dem Personal in der Verwaltung, das eben die Landtagspräsidentin mitbestimmen kann, gehört auch der Landtagsdirektor, den die Landtagspräsidentin erstmal grundsätzlich ohne Angaben von Gründen in den Ruhestand versetzen und dann eben auch entsprechend wieder ersetzen kann. Dieser Landtagsdirektor ist auch eine sehr wichtige Position, weil ihm zum Beispiel die IT untersteht und sich Abgeordnete dann potenziell erstmal fragen müssen, wer überhaupt ihre E-Mails liest. Aber zur Verwaltung gehören auch andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst. Wenn dieser wissenschaftliche Dienst fehlerhaft berät oder Informationen zurückhält, dann kann das die kritische Arbeit der Opposition beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall machen Abgeordnete Fehler und erlassen verfassungswidrige Gesetze, was wiederum das Vertrauen in demokratische Institutionen beschädigen kann. Neben dieser ganzen Personalhoheit, Personalverantwortung ist die Landtagspräsidentin außerdem dafür verantwortlich, Gesetze auszufertigen. Dieser Punkt der Ausfertigung ist ganz zentral, weil ohne Ausfertigung Gesetze nicht in Kraft treten, also rechtlich keine Geltung haben. Und grundsätzlich ist diese Ausfertigung erstmal reine Formsache, passiert eben am Ende von so einem Gesetzgebungsprozess und die Landtagspräsidentin nimmt das in der Regel auch vor und dann tritt das Gesetz in Kraft. Aber die Landtagspräsidentin hat grundsätzlich ein Prüfungsrecht in Bezug auf die Gesetze, die sie ausfertigt. Umstritten ist nur, wie weit dieses Prüfungsrecht reicht. Aber eine Landtagspräsidentin könnte sich erstmal auf den Standpunkt stellen, dass sie die Gesetze vollumfänglich überprüfen kann. Also nicht nur in Bezug auf das Verfahren, also auf ihr Zustandekommen, sondern auch in Bezug auf den Inhalt. Und deshalb die Ausfertigung verweigern. Und damit würde sie dann letztendlich erstmal den Prozess blockieren und das Gesetz hinge erstmal in der Luft. Und das ist ganz interessant, weil man auch in Polen dachte, dass dieses Prüfungsrecht erstmal nur reine Formalität ist, bis dann eben die autoritär-populistische PiS-Regierung plötzlich beschlossen hat, Urteile des Verfassungsgerichts, die ihr nicht gepasst haben, eben nicht im Amtsblatt zu verkünden. Genau, das war grundsätzlich erstmal eine Formalität, aber keine unwichtige Formalität, weil eben ohne diese Ausfertigung das, was da verkündet werden muss, nicht zu geltendem Recht wird.
Da hängen also ganz schön viele Kompetenzen dran an diesem Amt der Landtagspräsidentin, sprich ganz schön viel Macht. Wie wird denn die Landtagspräsidentin gewählt?
Im Moment ist es so, dass die stärkste Fraktion im Landtag ein Vorschlagsrecht für das Amt der Landtagspräsidentin hat. Und das bedeutet natürlich auch erstmal nur Vorschlagsrecht, also nicht, dass die entsprechende Kandidatin auch gewählt werden muss. Das müssen letztendlich die Abgeordneten dann nach ihrem Gewissen tun. Das Gefährliche an diesem Wahlprozess ist aber sein Ablauf. Denn die Sitzung wird durch die sogenannte Alterspräsidentin geleitet. Die Alterspräsidentin ist einfach die nach Lebensjahren älteste Abgeordnete. Und weil sie diese Sitzung leitet, ist sie auch diejenige, die die Geschäftsordnung auslegt. Und diese Geschäftsordnung wiederum regelt den Wahlvorgang. Und da wir wissen, dass autoritär-populistische Parteien ihre demokratischen Rechte nutzen, um politische Prozesse zu chaotisieren, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass diese Alterspräsidentin, wenn sie denn von einer autoritär-populistischen Partei kommt, die Geschäftsordnung unkonventionell auslegt. Und das wird eben dann relevant, wenn die Wahl der Landtagspräsidentin immer wieder scheitert, weil sich die Abgeordneten nicht auf eine Kandidatin einigen können. Dann könnte die Alterspräsidentin anordnen, dass auch nach dem zweiten Wahlgang, also wenn man eben davon ausgeht, dass diese Wahl immer wieder scheitert, nur KandidatInnen der stärksten Fraktion zu dieser Wahl zugelassen werden können.
Okay, danke erstmal fürs Aufdröseln von diesem Prozess der Wahl der Landtagspräsidentin. Was schlagt ihr als Verfassungsblock denn jetzt konkret vor? Wie geht man damit gut um?
Also rechtlich kann man eben nicht verhindern, dass eine bestimmte Person gewählt wird, sondern das obliegt der Entscheidung der Abgeordneten, daran lässt sich nichts machen. Aber wir würden Vorschläge machen, um diesen Wahlvorgang sozusagen sicherer zu gestalten und Risiken darin zu minimieren. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass eben wenn eine vorgeschlagene Person für die Landtagspräsidentin in den folgenden Wahlgängen keine Mehrheit vom Parlament erhält, alle Fraktionen KandidatInnen vorschlagen kann und nicht nur die stärkste Fraktion. Damit hätten eben auch andere KandidatInnen weiterhin eine Chance, gewählt zu werden. Und das müsste in der Geschäftsordnung konkretisiert werden.
Welche Mittel könnte eine autoritär-populistische Regierung noch wählen, um die Opposition zu gängeln?
Also in Ungarn und in Polen haben wir zum Beispiel gesehen, dass OppositionspolitikerInnen offenbar auch mit Sperrprogrammen ausspioniert wurden. Das betraf neben OppositionspolitikerInnen auch InvestigativjournalistInnen, die kritisch über die Regierung berichtet haben. Aber dazu muss man aber sagen, dass das Bundesverfassungsgericht jedenfalls in Deutschland dem Einsatz solcher Software sehr enge Grenzen setzt.
Neben der Opposition im Landtag und der Presse als wichtiges Organ in der Demokratie ist auch die Arbeit und das Engagement von zivilgesellschaftlichen Organisationen ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil jeder kritischen Öffentlichkeit und damit eben auch zentral für Demokratien. Gerade die Organisationen, die sich für Menschenrechte, Minderheitenschutz oder auch in den Bereichen Kultur und religiöse Vielfalt einsetzen, sind autoritären Populisten ein Dorn im Auge.
Ich bin Elisa Calzolari, ich mache die Geschäftsführung bei Mikranet Thüringen und wir sind der Landesverband der Migrantinnenorganisationen mit über 60 Mitgliedsorganisationen mittlerweile und wir sind sozusagen der politische Interessenvertretungsverband für die migrantische Stimme in Thüringen.
Elisa Calzolari kam zum Studieren nach Thüringen und sie ist dort geblieben, weil sie das Gefühl hat, dass sie mit Migranetz wirklich etwas verändern kann.
Wir sind eben der Dachverband für Thüringen, also für alle Migrantinnenorganisationen, also Menschen mit Migrationsbiografie, ne, die sich organisieren in Vereinen, um nicht nur ihre eigene kulturelle Hintergründe sozusagen sichtbar zu machen und eben mitzugestalten, sondern viele machen eben auch teilweise politische Arbeit oder politische Bildungsarbeit oder im Sportbereich und dergleichen. Und genau diese ganzen Interessen bündeln wir und vertreten sie vor allem auf Landesebene für den Freistaat Thüringen, aber eben auch auf Bundesebene und teilweise auf kommunaler Ebene.
In den letzten Jahren ist Elisa Calzolari eine Veränderung in der thüringischen Gesellschaft aufgefallen.
Das Stimmungsbild hat sich komplett gewandelt. Also ich sage immer, rassistische Äußerungen und Alltagsdiskriminierungen, aber auch strukturelle, sind salonfähiger geworden. Also vorher haben viele Leute vielleicht auch gerade hier im Osten halt auch vieles gedacht, aber es nicht ausgesprochen. Und jetzt ist es halt einfach normal geworden, ne? Also bestimmte Äußerungen zu tätigen, gerade eben im ländlichen Raum in Thüringen und aber auch in ganz Ostdeutschland. Und das ist halt super problematisch. Und ja, die Stimmung hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also man spürt es auch. Und die Menschen, die bei uns in den Vereinen organisiert sind, aber auch alle anderen natürlich, mit denen wir so zu tun haben, die eben selber von Rassismus und oder anderweitigen Diskriminierungen betroffen sind, die berichten uns auch, dass sie halt auch Angst haben, ne?
Was Elisa Calzolari auch große Sorgen bereitet, ist die finanzielle Lage von Migranetz.
Die Arbeitsbedingungen sind halt nicht optimal im Sinne von, wir hangeln uns von Projekt zu Projekt. Das heißt, es gibt immer diese Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft. Wir haben keine institutionelle Förderung, wir haben keine Strukturförderung. Wir sind komplett projektabhängig und wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Aber gerade vor dem Hinblick, dass eben zum Beispiel auch Migration als die größte Herausforderung in unserer Zeit dargestellt wird, haben wir halt einfach verschwindend wenig Ressourcen.
Wie könnte das nach den Wahlen im September aussehen?
Wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Regierungswechsel kommen sollte, wären halt diese Leistungen die ersten, die wenn nicht eingestampft werden würden, aber zumindest sehr, sehr gekürzt werden würden. Also das würde dann eben die Integrationsrichtlinie betreffen, das Landesprogramm Denkbund für Vielfalt, aber auch zum Beispiel die Stelle der Integrationsbeauftragten des Landes. Das eine ist, was unser Team oder auch unsere Mitgliedsorganisationen uns spiegeln, ist halt, dass sie halt teilweise auch Angst haben, ne, wie es weitergeht. Einfach, weil eben auch diese ganzen freiwilligen Angebote, zum Beispiel die wenigen, die es gibt, die es dann nicht mehr geben könnte. Aber eben auch dieser zunehmende Alltagsrassismus, aber eben auch auf struktureller Ebene, also strukturell oder institutioneller Ebene sogar, dass das halt, es ist ja schon schwierig, das überhaupt anzusprechen hier und zu sagen, ja, es gibt Rassismus, es gibt Diskriminierung, ne? Und dann auch noch Programme, Projekte, Initiativen zu machen, um das zu bekämpfen, das ist einfach sehr schwierig hier.
Da hat Elisa Calzolari jetzt im Präsens gesprochen, es ist also jetzt schon schwierig. Und wenn ihr euch erinnert, in unserer ersten Folge, da hatten wir Hanna Beck vom Verfassungsblog zu Gast und die hat uns eine Geschichte erzählt, nämlich, dass der AfD-Landrat von Sonneberg, wo Andreas Bär die Lokalredaktion des Freien Worts leitet, versucht hatte, die lokale Partnerschaft für Demokratie aufzulösen. Und das konnte der Jugendhilfeausschuss im Kreistag nur in allerletzter Sekunde verhindern. Was dort, also auf Kommunalebene, schon Realität ist, davor fürchtet sich Elisa Calzolari, dass das nach den Landtagswahlen auch landesweit kommen könnte.
Ich habe große Angst vor den Landtagswahlen. Ich hoffe, dass wir das Ruder irgendwie noch rumreißen können.
Marie, wie ist das? Man muss doch die Zivilgesellschaft, Organisationen wie Migranetz und Elisa Calzolari irgendwie schützen können, falls eine autoritär-populistische Regierung sie ins Visier nehmen sollte.
Ja, total. Aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also wie Elisa Calzolari erzählt hat, sind Fördermittel oft keine nachhaltige und keine dauerhafte Finanzierung, sondern sie werden eben von Projekt zu Projekt neu beantragt und letztendlich ist damit nie ganz klar, ob sie weiter bewilligt werden oder nicht. Und wenn die Förderung dann eingestellt wird, dann ist es eben auch total schwierig, was dagegen zu machen, weil es eben auch verfassungsrechtlich grundsätzlich keinen Anspruch auf Förderung gibt.
Eine gut informierte und kritische Öffentlichkeit. Ist das nicht vielleicht der beste Schutz gegen autoritär-populistische Parteien? Medienkompetenz, politische Bildung, die Fähigkeit, Argumente zu verstehen, vielleicht sogar ein paar Statistiken nachzuvollziehen, kurz Sinn von Unsinn unterscheiden zu können. Das alles sind wirksame Schutzschilde der Demokratie. Denn letztendlich sind in der Demokratie ja wir alle gefragt, wir Bürgerinnen und Bürger. Es geht also im Grunde um Bildung. Warum ist die so wichtig, Marie?
Bildung ist sehr wichtig, weil in vielen Debatten, die derzeit von autoritär-populistischen Kräften angeheizt werden, Fakten schon lange keine Rolle mehr spielen. Also Zusammenhänge werden total oft absichtlich weggelassen oder verkürzt und es mangelt an historischem Kontext und eben auch an der Fähigkeit, Zahlen ins Verhältnis zu setzen. Und autoritär-populistische Parteien nutzen natürlich aus, dass Leute da nicht genau nachsehen oder nachrechnen und ihre Erzählungen damit erstmal unhinterfragt im Raum stehen. Ähnlich ist es natürlich mit Themen, in die Naturwissenschaften reinspielen. Das betrifft ganz besonders natürlich den Klimawandel. Oft kursieren in bestimmten Kreisen dann Grafiken, die suggerieren, dass der Klimawandel gar nicht besonders sei und der Anstieg der Temperatur quasi normal. Aber wenn man genauer hinsehen würde, sieht man, dass die Jahreszahlen im Jahr 1885 enden. Das sagt also nichts über die letzten Jahrzehnte aus. Und auch während der Corona-Pandemie konnte man besonders beobachten, dass man es mit den Fakten sozusagen nicht so genau nehmen muss, um ein großes Publikum hinter sich zu scharen. Man muss den Leuten nur erzählen, was sie hören wollen. Also sowas wie, die Zukunft wird gar nicht schlimm, es wird sich nicht viel verändern, alles kann gleich bleiben. Oder eben auch, das Virus ist gar nicht gefährlich. Und ja, wer das nicht genauer hinterfragt, der lässt sich natürlich leicht beeindrucken.
Ja, es gibt einen Ort, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass sowas eben nicht passiert. Also, dass Menschen das nötige Rüstzeug an der Hand haben, um zum Beispiel Statistiken anschauen, verstehen oder vielleicht auch hinterfragen zu können, wenn einem da was komisch vorkommt, weil Statistiken kann man ja auch fälschen. Basiswissen in den Naturwissenschaften oder auch Geschichte zu vermitteln. Und das ist eine der Aufgaben von Schulen.
Es ist natürlich der Ort, wo alle mal durch müssen und dürfen.
Das ist Ilka Maria Haarmeister. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihre Forschungsschwerpunkte sind institutionalisierte Mitbestimmung an Schulen und Kontroversität im Politikunterricht. Und sie hat zusammen mit dem Verfassungsblog Szenarien untersucht, wie eine autoritär-populistische Regierung Einfluss auf die Schule nehmen könnte. Dazu gehören Workshops mit dem Titel Resiliente Schulen zur Landtagswahl, wo sie mit Lehrkräften verschiedene Szenarien und Strategien für den autoritär-populistischen Ernstfall in Schulen auf den Grund geht. Eka Maria Hameister sagt, Schule ist immer auch ein politischer Raum.
Und dann hat Schule natürlich auch demokratische Werte, die sie sich selbst verpflichtet und denen sie auch rechtlich verpflichtet sind, also die Achtung und Förderung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und die Sozialisation zu Demokratinnen und Demokraten, die aktiv Leben mitgestalten. Und dadurch wird es natürlich auch nochmal über zu einem politischen Raum im Sinne eines Bildungs- und Erziehungsziels.
Die Frage, welchen Einfluss eine autoritär-populistische Regierung auf die Schulen ausüben könnte, die treibt sie auch um.
Ja, das haben wir mit dem Verfassungsblock uns natürlich jetzt nochmal genauer angeschaut. Und wir haben das auch in Workshops mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Und es war dann doch für viele und auch inklusive mir dann nochmal erstaunlich, welche Steuerungskompetenz denn da liegt. Denn Bildungspolitik ist ja eine der großen Einflusssphären auf der Landesebene. Und in Bezug auf den Lehrplan ist es im Moment so, dass das TILM, also das Thüringer Institut für Lehrerbildung und Medien, beauftragt wird, dem Bildungsministerium Lehrpläne zu entwickeln. Und dafür werden dann Kommissionen eingerichtet, die bestehen dann aus Expertinnen. Und das sind alleine so Prozesse, die sich jetzt im Moment etabliert haben und bewährt haben. Dadurch dauert es auch. Aber das muss gar nicht so sein. Also es kann auch direktiv tatsächlich vom Bildungsministerium als Verwaltungsakt können dort ohne die große partizipativen Prozesse Änderungen eingenommen werden. Und beispielsweise könnte der Sexualkundeunterricht bis auf die Oberstufe hin gekürzt werden. Es könnten Zielvorgaben verändert werden beispielsweise im Ethikunterricht oder im Sozialkundeunterricht, was Geschlechterrollen, Geschlechtervielfalt angeht. Da gibt es ja durchaus auch in gewissen Parteiprogrammen schon Vorschläge für. Und für den Geschichtsunterricht gibt es auch die Möglichkeit, quasi andere Geschichtserzählungen stärker zu fokussieren. Also so die sogenannten positiven Anknüpfungspunkte, auf die man sich konzentrieren möchte in der Geschichtserzählung. Also dass man natürlich die Jahre 33 bis 45 nicht ausblendet, aber den gegenüberstellt dann zum Beispiel die Stärke des Wiederaufbaus und dort eine andere Gewichtung einfügt.
Aber nicht nur über die Lehrpläne könnte ein autoritär-populistisches Bildungsministerium die Bildung im Land beeinflussen.
Als zweites Szenario uns angeschaut, auch mit welchen indirekten Mitteln so eine autoritär-populistische Strategie verfangen könnte, indem eher auf gar nicht gesetzlicher Ebene was verändert wird, sondern auch einfach über Rundbriefe oder über Pressekonferenzstatements, so Hinweise und Einforderungen wie, wir brauchen aber neutrale Schulen oder wir brauchen Schulen, in denen es friedlich zugeht und nicht zu politisch. Wie man mit diesen verbalen Einschüchterungsversuchen oder Steuerungsversuchen gegenüber dem Personal umgehen könnte, denn davon wäre stark von auszugehen, dass genau neben auch zum Beispiel anderen Einstellungsverhältnissen, also dass man an zentralen Ankerstellen in der Schulverwaltung, in Studienseminarbesetzungen oder Schulamtsbesetzungen, dass man da natürlich Leute versucht unterzubringen, wenn die jetzt in Rente gehen und wir haben gerade einen starken Generationenwechsel anstehen und da könnte man natürlich Leute entsprechend den eigenen Überzeugungen versuchen zu etablieren. Man kann jetzt Beamte, die schon da sind, natürlich nicht einfach loswerden. Die müssten dann versetzt werden. Das wäre ein bisschen kompliziert, aber frei werdende Stellen an zentralen neuralgischen Punkten, da glauben wir schon, dass da die Möglichkeit besteht, Einfluss zu nehmen.
Wenn Kinder in Elternhäusern aufwachsen, in denen Vielfalt nicht als Wert, sondern als Bedrohung angesehen wird, dann bringen sie das auch mit in die Schule.
Weil schon quasi von klein an sich natürlich gesellschaftliche Überzeugungen sich schon manifestieren und die SchülerInnen da noch nicht quasi die Fähigkeiten haben, sich da irgendwie von abzugrenzen und argumentativ da eine Haltung zu entwickeln. Und wenn die Schule als auch so einen alternativen Erfahrungsraum zu den Sozialisationsbedingungen und Messages, die sie aus dem Elternhaus bekommen, wenn das entfällt, dann ist das einfach die Gefahr, dass da SchülerInnen hinten überkippen und quasi auch einfach ihre eigene Persönlichkeit nicht entwickeln können.
Ein Versuch, Lehrpersonal an Schulen einzuschüchtern, passierte 2018. Das ging auch ziemlich durch die Medien, vielleicht erinnert ihr euch. Da ging es um sogenannte Meldeportale der AfD, über die Schülerinnen und Schüler und auch Eltern anonym Lehrkräfte melden sollten. Gerichte hatten diese Portale zwar gestoppt, Aktuell startet die niedersächsische Landtagsfraktion der AfD trotzdem einen neuen Versuch. Und diese Meldeportale, die haben damals schon viele Lehrkräfte verunsichert.
Und das ist jetzt schon 5 Jahre her. Und gleichzeitig ist aber trotzdem immer noch Jahre später die Angst davor, oh, was passiert, wenn entweder wieder Meldeportale kommen oder wenn so eine Denunziationsprogramme wieder stattfinden. Und na, wie ist das denn eigentlich? Eigentlich war ich mir immer sicher, auch wie ich mich zu verhalten habe. Ich habe ja auch ein erstes, ein zweites Staatsexamen gemacht. Ich habe ein REF und dort habe ich all das Rüstzeug bekommen. Jetzt bin ich doch verunsichert, weil ich möchte ja nicht gegen irgendwelche Regeln verstoßen. So. Und ich glaube, dieses Spiel mit so einer Rechtsunsicherheit, aber auch mit so einer pädagogischen Unsicherheit, das wird nochmal auf jeden Fall gestärkt, wenn so diese Perspektive auch auf Schule und Lehrkräfte als potenzielle Bedrohungen so etabliert werden, wenn das die Narrative sind, die geschürt werden.
Aus ihren Workshops weiß Ilka Maria Hameister aus erster Hand, welche Bedürfnisse angesichts einer möglichen autoritären Schulpolitik die Lehrkräfte an den Schulen haben.
Eine Forderung, die immer wieder auch in den Feedbackgesprächen am Ende rauskommt, ist, wir müssen uns besser quasi organisieren oder in schon bestehenden Organisationsformen wie in Gewerkschaften oder Lehrerverbänden müssen wir aktiver damit umgehen und in dem Sinne, als dass wir darauf vertrauen können, dass die uns eine Rechtsberatung zur Unterstützung stellen für die Herausforderung, wenn es hart auf hart kommt, also wenn eine Dienstaufsichtsbeschwerde zum Beispiel gegen mich gestellt werden. Ich weiß, wo kann ich hingehen, dass mir geholfen wird, weil ich als Lehrkraft habe sowieso schon so viele Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Ich habe nicht noch die Kapazität, mich darin einzuarbeiten und die Schritt-für-Schritt-Abfolge vor Augen zu haben. Genau. Und wenn dann Teilnehmende in den Gruppen sitzen, die sagen, hey, mir ist da schon was passiert und ich hatte dir an Unterstützung und so kompliziert war es nicht, du musst darauf achten, dass XYZ sicher steht, dann hat das unheimlich Eindruck und Nachfrage nach sich gezogen. Also diese Positiverzählung, das hat mal so einen Durchatmer gebracht, weil unsere Workshops schon auch anstrengend sind, weil man sich ja mit einem sehr unangenehmen Szenario auseinandersetzt und 3 Stunden lang mal so durchspielt im Kopf, was würde das alles bedeuten.
Und dann ist da ja auch noch das Thema politische Bildung. Ihr hört gerade einen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt aber auch noch 16 Landeszentralen für politische Bildung und natürlich auch eine in Thüringen. Marie, um die sorgt ihr euch ein bisschen, oder?
Ja, total. Wir gehen davon aus, dass die Landeszentrale für politische Bildung gerade in Thüringen besonders vulnerabel ist. Was daran liegt, dass die Landeszentrale nur auf einer sogenannten Anordnung beruht, also durch eine Anordnung errichtet wird und überhaupt sozusagen existieren kann. Und diese Anordnung ist eine sogenannte Verwaltungsvorschrift, was bedeutet, dass sie allein durch die Verwaltung, in diesem Fall durch die Staatskanzlei, geändert oder auch abgeschafft werden kann. Auch an dieser Entscheidung muss also nicht der Landtag beteiligt werden, was eben immer auch bedeutet, dass es einen Kontroll- und Öffentlichkeitsmechanismus weniger gibt. Und deshalb empfehlen wir in unserem Policy Paper, dass die Landeszentrale für politische Bildung auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wird, was bedeutet, dass der Landtag eben ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen errichtet wird und ihr Kompetenzen zugeschrieben werden, ihre Struktur organisiert wird. Genau, das ist eben ein etwas resilienterer Mechanismus als eine Anordnung, wie sie jetzt gerade existiert.
Was wir heute also mitnehmen können: Andreas Bär in Sonneberg merkt schon seit 2015, 2016, dass sich die Stimmung gegen die Presse, gegen die Medien und ihn als Journalisten dreht. Er ist damit ein Beispiel von sehr vielen, denn die Aggression gegen MedienvertreterInnen, die nimmt europaweit zu.
Ja, absolut. Und grundsätzlich ist es eben so, dass sowohl Presse- als auch Rundfunkfreiheit durch das Grundgesetz geschützt werden und sichergestellt werden, aber eine autoritär-populistische Regierung nichtsdestotrotz Möglichkeiten hat, die Berichterstattung, den journalistischen Betrieb, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Thüringen zu stören, eben durch kleinteilige, vermeintlich kleinteilige Änderungen wie etwa die Kündigung eines Medienstaatsvertrags.
Wir haben auf die Zivilgesellschaft geschaut, Demokratieförderprojekte oder migrantische Organisationen wie Migranetz, die bangen um ihren Fortbestand und sie werden umso mehr auf Bundesmittel angewiesen sein.
Genau, und nicht zuletzt im Bereich der Bildung hat eine Landesregierung wahnsinnig viele Einflussmöglichkeiten, was nicht nur daran liegt, dass Bildung zu den Länderkompetenzen gehört, sondern auch daran, dass Bildung ganz stark durch Verwaltung gesteuert ist. Und deswegen ist es gerade da wichtig, dass sich Schulen jetzt schon wappnen und Lehrkräfte sich gut organisieren, um sich zur Wehr zu setzen, wie das Ilka Maria Hameister gezeigt hat.
Marie, schön, dass du da warst und danke dir, dass du uns diese Einblicke in deine Arbeit geliefert hast.
Sehr gerne.
Und euch danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Da werden wir uns anschauen, welche Strategien autoritär-populistische Kräfte anwenden, um kritische Stimmen in Kunst, Kultur und der Zivilgesellschaft auszuschalten. Wenn ihr mögt, erzählt anderen gerne von diesem Podcast. Teilt die Folge mit euren Freunden, Bekannten und KollegInnen, teilt sie in den sozialen Medien und gerne auch im Familienchat. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, gebt uns eine Bewertung, wo immer ihr könnt. Das hilft anderen nämlich dabei, den Podcast überhaupt zu finden. Thüringen 2024, was wäre wenn, ist eine Haus-1-Produktion für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen nicht möglich wäre. Die Redaktion für diese Folge hatten Katrin Rönicke, Marie Müller-Elmau, Friedrich Zillesen, Steffi Groth, Cornelia Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stefan. Schnitt, Musik und Sounddesign sind von Joscha Grunewald. Die Grafik hat Lars P. Krause gemacht. Am Mikrofon war Steffi Groth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.